Ich verstehe ehrlich gesagt nicht diese ganze Rummel über die Auferstehung Jesu. Ich glaube nicht nur an die Auferstehung Jesu, sondern ich weiß, dass Jesus auferstanden ist und ich weiß das als Jude von dem biblischen Hintergrund. Und ich will damit zuerst anfangen, denn unser Glaube ist nicht gegründet auf ein Märchen, ein Mythos oder irgendwas, sondern auf historische Tatsachen. Was hat dieser Jesus eigentlich getan? Er ging durch das ganze Land, von Norden bis zum Süden, nachdem er angebetet wurde von Weisen aus dem Heiden, aus der Judenkönig, ging durch das ganze Land zu zeigen, dieses Land gehört mir und hat viel Wunder getan. Warum hat er Wunder getan? Nicht als Schau, nicht irgendwo, wie das heute glaubt, sondern er tat das als Zeichen. Die messianische Zeit bricht an. Er hat Lahmen geheilt, zu zeigen, ich bin der Herr über den Körper. Er hat Blinde geheilt, der Sehkraft, Seher, Samuel, das bedeutet geistliche Kraft, zu zeigen, ich habe Macht über den Geist. Er hat Aussätzige geheilt, zu zeigen, ich habe Macht gegen die Unreinheit. Ich bringe die Reinheit gegen die Unreinheit. Und er hat Toten erweckt, zu zeigen, ich bin der Herr über Leben und Tod. Er hat sich ständig an Gottes Stelle gesetzt. Mein Volk hat ihn besser verstanden als die modernistische Theologie, aber weitaus besser. Denn die schriftgelehrten Pharisäer haben genau gewusst, dass sie mit jemandem zu tun hat, der sich ständig an Gottes Stelle setzt. Das kann kein guter Mensch, kein vorbildlicher Mensch, kein Prophet sein. Entweder Blasphemer, im schlimmsten Grad, oder Gott selber. Er hat verlangt in der Bergpredigt Vollkommenheit. Er muss vollkommen wie Gott sein. Niemals hat ein Prophet Vollkommenheit verlangt. Das bedeutet, er ist die Vollkommenheit. Was er verlangt, muss er selbst erfüllen. Er hat ein Gichtwürdiger geheilt, ohne Gott Vater die Ehre zu geben sein. Das bedeutet, er ist Gott und er ist der, der Sünden vergibt. Er hat die Schabbatgesetz links und rechts gebrochen. Und dann hört er auf, Wunder zu tun. Traurig für die Wundergläubige unserer Zeit. Ich glaube, dass die Hauptzeichen Gottes Wunder ist. Er tut Wunder nicht mehr. Und wer verlangt Wunder von ihm? Seine Feinde. Die wollen ihr Zeichen und Wunder und Jesus sagt, genug, es geht nicht um Wunder, die Zeichen sind getan, ich gebe euch nur ein Zeichen, die 3 Tage im Bauch von Fisch. Das bedeutet Kreuz, rausgespuckt, Jona, Auferstehung, zum neuen Leben. Und dann fallen die Leute weg von ihm. Was sie wollten, ist mein Gott, wie ich ihn haben will. Der tut, was ich haben will, so wie das heute gang und gäbe wird unter uns, nicht wahr? Tu mir, was ich glaube und dann glaube ich an dich. Und dann liefert er sich aus in total Schwachheit und Demut. Die Römer könnten ihn nicht, funktioniert dieses Mikrofon? Ja, die Römer könnten ihn nicht, weil wenn ich meine Stimme nicht höre, dann glaube ich nicht, dass es funktioniert. Hören Sie Jaffin oder hören Sie ihn nicht? Jawohl, okay, gut. Ja. Mann hat zu mir gesagt, Jaffin, ich habe nie geglaubt, dass Jesus zu 5000 ohne Mikrofon sprechen könnte, bis ich deine Stimme gehört habe. Ja. Jesus geht hin, liefert sich aus und geht hin zum Kreuz. Now, alle seine Jünger waren Juden und gesetztreue Juden. Und als er gekreuzigt war, kam Finsternis über das Land. Das Zeichen, die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten, verdammt. Die Kräfte und Mächte der Finsternis haben gesiegt über ihn. Jesus meint was ganz anderes. Ich nehme die Verdammnis, die unerfüllbare Bergpredigt auf mich, dass ihr in Himmelreich kommen kann. Und dann das Wort dazu, aus die heiligste Teil von Torah, 5. Mose 21, 23, verflucht und verdammt in aller Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Die waren schriftgemäße Juden, wie wir schriftgemäße Christen. Und deswegen haben sie ihn verlassen. Gott hat das letzte Wort. Geht nicht um besondere Handlungen oder was. Gott spricht das letzte Wort durch seine Schrift. Er ist verflucht und verdammt. Und sie hauen alle ab, nicht nur in Angst für die Römer. Das letzte Wort ist gesprochen, der Schrift redet. Und 3 Tage danach finden wir diesen Petrus, der Versager, der sinkende Petrus, der versagende Petrus in Jerusalem als Gründer der ersten jüdischen Gemeinde, welche Jesus als ihr Herr und Gott annimmt. Wir sehen Jakobus, sein Bruder, der nie geglaubt an Jesus als Gott. Das ist schwer. Zu glauben, dass der Bruder Gott ist, das ist psychologisch nicht so leicht, oder? Und er ist da und er betet ihn an als der allmächtige Gott Israel. Und wir wissen für Apostelgeschichte, dass er besonders fromm
und schriftgemäß ist. Da kommen dann die Jünger dazu. Und dann Paulus berichtet uns, er hat 500 gegeben, die bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Er hat mit mehreren hundert gesprochen. Und Paulus ist viel klüger als die Theologen unserer Zeit und viel schriftgebundener. Wie ist das alles zu erklären? Es kann nur erklärt sein, durch was Paulus sagt in 1. Korinther 15, dass Jesus gekreuzigt ist. Der hat erfüllt, was in Psalm 22, da habe ich bestimmt hier gesprochen, über Psalm 22, wo es sechsfach geschrieben, ein Gekreuzigter, wo die ganze Saft aus seinem Körper rausgeht, zur Zeit Davids gegeben, als es keinen Römer gegeben hat. Die Juden haben nie gekreuzigt, sondern gesteinigt. Er ist gekreuzigt und er ist leiblich auferstanden und dann hat er erklärt, was das bedeutet zu den verschiedenen, die ihn erlebt haben. Eine von denen war eine Hure, Maria von Magdala. Kranach und Grünewald haben ja genau gewusst, dass sie Hure, die haben die wunderschön gemalt, mit 7 böse Geister geplagt. Was bedeutet das für ein Hebräer? 7 ist Schöpfungszahl. Das bedeutet, sie benutzt die Schöpfungskraft gegen die Schöpfung zu sein. Das bedeutet für Geld, Verlust, nicht für Liebe. Sie war Hure. Und ich habe einen Psalm entdeckt, der genau mit Maria Magdalena zu tun hat. Merkwürdigerweise, ein Psalm David. Und wir beten dazu. Bitte heben Sie sich, sonst sitzen Sie die ganze Zeit. Ja, okay. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte meine Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinem Mund gegeben, zu loben unserem Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen, die erste Verkündigerin der Auferstehung, und davon sagen, wiewohl sie nicht zu Seelen sind. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe bis halber, oder?
Bis halb, ja.
Ja, ich halte an der...
Psalm, wie viel war das?
Psalm 40. Passt genau zu Maria Magdalena, oder?
Ja.
Passt genau. Psalm 40, der Anfang. Der Ostermorgen. Ich schaue immer, wie viel Zeit ich habe. Einmal komme ich da rein, so eine große Veranstaltung, und die erste Wort, Jaffin, 31 Minuten. Ich habe gesagt, wo steht das in der Schrift? Ja, aber der ist barmherzig, er gibt mir 40 Minuten. Ja, und 40 steht in der Schrift häufig. Ein vollendeter historischer Abschnitt, jawohl. Am ersten Tage der Woche kommt Maria von Magdala früh. Das Wort für Kirche, Gemeinde ist immer feminin, in allen Sprachen, die ich kenne, immer feminin. Die Kirche ist innerlich getragen von Frauen. Ich rechne vielleicht auch hier, wenn ich herumgucke, 70% sind Frauen. Bestimmt. Es geht um die Treue und Frauen, gute Frauen pflegen sehr die Treue, die Hingabe. Maria ist sinnbildlich für Kirche, Maria Magdalena. Sinnbildlich für eine wahre Kirche, denn die wahre Kirche hat nur eine Orientierung und eine Haltung, und das ist Jesu Kreuz. Und so tief ist ihre Beziehung zu Jesu und sein Kreuz, dass sie keine Ruhe gibt, bis sie seinen Leichnam findet. Es geht bis zum Leichnam hin. Sie hat keine Orientierung. Er hat sie auf ein sicheres Fels, Psalm 40, gestellt, aus den grausigen Gruben geholt. Wenn Kirche das nicht mehr tut, ist die nicht mehr Kirche. Und das soll deutlich gesagt werden. Die Haut hört auf, Kirche Jesu zu sein. Wenn sie nicht mehr den Gekreuzigten, der Söhneopfer am Kreuz, in den Mittelpunkt stellt und natürlich sein leiblicher Auferstehung, sonst sind wir alle Narren. Wenn Jesus nicht leiblich auferstanden, sind wir Narren, dann kann er nicht Gott sein. Die leibliche Auferstehung ist die Beweis, die Erweis seiner Göttlichkeit. Und wenn Kirche hört auf, das zu tun, das ist keine Kirche mehr. Maria Magdala ist ein Sinnbild durch die ganze Geschichte, ein Orientierungspunkt für uns, wie Christus ein Orientierungspunkt für sie war. Sind wir in tiefer, treuer Nachfolge an den Gekreuzigten? ist das Mittelpunkt unseres Daseins, ist das unsere Orientierung in eine gottlose Welt. Wir sind eine klare Schar, ausgeliefert die Mächte und Kräfte dieser Welt. Und warum in Deutschland? Weil wir die Juden das angetan haben. Wir haben sehr wenig für die Juden getan, Gottes auserwählte Volk, und er stellt uns in die gleiche Lage als Vergeltung der Juden. Ein kleiner Schar ausgeliefert die Welt. Da sage ich immer zu meiner Frau, Rosemary, ich fühle mich sehr wohl, als Christ zu sein. Ich bin gewohnt, gegen den Strom zu gehen, als Jude. Belächelt zu sein, als Jude. Als so ein kleiner Schar zu gehören. Und das ist, was der Herr, der Allmächtige, uns getan hat, als Vergeltung und als Angebot. Vergeltung ist nie Vergeltung allein. Gericht hat immer mit Gnade zu tun, als ein Angebot. Leute gehen nicht mehr in Gottesdienst, um die Hut zu zeigen und über den Geschäft zu reden. Wer heute geht in die Gemeinde Christi, der geht, weil er will Gottes Wort hören, weil er sucht Orientierung, genau wie Maria von Magdala. Es ist noch finsterer. Bitte, lernen Sie die Bildsprache der Bibel, die fällt so in die evangelische Theologie, aber auch in die katholische. Die Bibel redet links und rechts durch Bilder. Ich habe das Glück oder das Vorsehen Gottes, mit großen Kunsthistorikern in New York zu studieren, mit Horst Janssen unter anderem, dass ich gelernt zu sehen. Was bedeutet finster? Selbstverständlich, es war dunkel. Es bedeutet aber auch was anderes. Es bedeutet, sie tapft in Dunkelheit hinein. In die Dunkelheit, die größte Geheimnis der Menschheitsgeschichte. Dass dieser Jesus von Nazareth, der Juden, König und Heidenheiland, leiblich auferstanden ist und reagiert zum Rechten des Vaters als den lebendigen Gott. Sie tappt in Finsternis. Sie kommt zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg. Noch eine zentrale Sache. Bild. Was bedeutet Stein? Nehmen Sie einen Stein in der Hand. Sie merken, Stein ist tot. Es ist das Zeichen durch die ganze Bibel für tot. Die Juden steinigen. Schauen Sie bei Stephanus. Stein bedeutet tot. Aber das Faszinierende ist, der Stein fängt an sehr früh in der Bibel lebendig zu werden. Genau das Gegenteil. Fängt an mit Jakob, Israel. Er schläft in Bethel ein auf einen Stein, ein toter Stein, und die Engel gehen rauf und runter. Grünewald hat das wunderbar gemalt. Wir werden das in diesem Altar in Ostermontag sehen. Rauf und runter, und Maria schaut Jesus an, der Zeugling, dass das Form ein Kreuz, die gerade aufgestellt wird. Diese Stein fängen an, lebendig zu werden. Überquerung von Jordan. 12 Steine, für die 12 Stämme, tote Steine werden unter Wasser in den Tod, wie ursprünglich getauft, unter Wasser in den Tod. 12 Priester stehen auf diese 12 Steine und Gott öffnet den Tod. Und Israel geht durch den Tod zum lebendigen Leben, und diese 12 Steine werden in Gilgal gestellt als lebendige Zeugen. Und der Priester trägt dann 12 Steinlein auf sein Effort zu zeigen, die lebendigen Steine Israel. Brotleben, 12 Schaubrot, die lebendigen Stämme Israel, und 12 tote Steine, die lebendig geworden sind. Und dann Psalm 118, darüber habe ich bestimmt irgendwann hier gesprochen. Ja, der Stein, das verworfen ist, ist der Eckstein geworden. Ein Grund, warum Jesus gekreuzigt war: Hast du gesagt, dass der Tempel zerstört wird und du baust ihn wieder 3 Tage auf? Jesus ist nicht gekreuzigt wegen Lügen. Er ist gekreuzigt wegen Wahrheiten. Es geht viel tiefer. Und dieser Stein, verworfen, das Eckstein geworden, ist der Kreuz und Auferstehung, die Grundstein unserer Glaube. Und wenn Sie ein Ader für große Kunst, und ich habe viel Aders für große Kunst, schauen Sie Caspar David Friedrich an. Ein großer lutherischer Maler. Schauen Sie die Steine bei Caspar David Friedrich, die leben immer. Und dazu, als Letzte, was ist gestellt über sein Grab? Ein Riesenfels. Und die ist weggenommen, und Jesus geht durch den Tod zum Leben für uns. Leben aus dem Tod. Stein, ein Grundbild, ein Grundwahrheit und ein Grundsymbol. Alles zusammen. So ist die Bibel zu lesen und zu sehen. Der Stein war weg. Ich nehme noch von ein anderes Symbol. Das ist fließende Wasser. Das bedeutet Reinheit. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und den anderen Jüngern, den Jesus lieb hat. Warum? Wir haben keinen Papst. Gott sei Dank. Wir haben einen Dreich gespannt. Petrus der Eifende, Johannes der Liebende
und Jakobus der Schweigende. Warum? Denn Petrus in sein Eifer, die große Eiferer, stand immer ins Problem, dass sie übereifern, dass sie Dinge tun und sagen, die zu weit. Luther mit den Juden, Augustin mit den Sektierer, geht durch die ganze Geschichte. Ich bin ein bisschen Eiferer, ich verstehe das gut. Und dazu habe ich meinen Johannes neben mir, meine Frau, die Liebende. Sie führt mich immer wieder zu die Liebe Gott. David, Vorsicht, du gehst zu weit, ja, das ist die Johannes. Und sie sind alle Schwaben und sie lernen als Schwabe, gute Schwabe. Das Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Der dritte ist Jakobus der Schwab. Ja, der ist der Stille da. Ja, der Stille im Land. Warum geht sie zu diesen zwei? Man braucht zwei männliche Zeugen, denn das ist wichtig durch alle diese Texte. Das jüdische Glaube ist getragen durch Männer. Die Frauen stehen da oben, die sind gehüllt, steht in Talmud, so man soll, die nicht anschauen, sondern an Gott schauen. Für Gott schauen. Und man denkt, das ist ein Macho-Glaube, dass die Männer die Vollmacht haben, weil sie die Juden nicht kennen. Die Frauen haben Vollmacht in Israel. Nur, in der Tempel, in der Synagoge haben die Männer Vollmacht. Wenn man nach Hause kommt und durch die Türe geht, findet ein Machtwechsel statt. Isaac, putz deine Schuhe. Isaac, schau, dass alles in Ordnung ist. Isaac, schau, dass alles für die Gäste bereitet ist. Isaac tut, sie befehlt, er ist die Diener. Und deswegen bleiben die jüdischen Männer so lange in der Synagoge. Den Jesus lieb hatte, das ist Johannes, spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Was lesen Sie gerade jetzt?
Johannes? Ich lese Johannes 20. Ja. Sind Sie bei Matthäus?
Nein.
Okay, okay, gut. Okay, ja, Johannes, jetzt bin ich bei zwei, dann springe ich rüber. Dann kommt Maria später, ja.
Immer wieder dieser Hinhalten an sein Leib. Kirche, Gemeinde, die Hinhalten an Jesus. Orientierung, Sinn, Kreuz, Wort.
Maria von Magdala aber stand draußen vor dem Grab und weinte.
Das ist ein Bild, das wir ständig, ich sehe doch Bilder und das ist so wichtig. Wie öfter sehen wir Frauen, Männer bei dem Grab und die weinen da. Ihr verlorener Mann, ihr verlorene Frau, ihr verlorene Kind, Mutter oder was. Ich verstehe das ganz und gar psychologisch und ich werde es sehr schwierig finden, ohne zurechtfinden, ohne meine Frau, denn viele haben mich im letzten Zeit als Mr. Bean betitelt. Mehrere haben mir gesagt, Jaffin schaut wie Mr. Bean aus. Meine Frau hat das gesehen und sagt, er benimmt sich auch wie Mr. Bean, ja?
Ja, ja, das ist das Problem, ja?
Die tapfen in Finsternis, sie weinen, diese Weinen.
Cranach und Grunwald nochmals, zwei zentral evangelische Maler, sie malen Maria Magdalene so in Weinen verwandelt, dass ihr Haar weint, ihr Kleid weint, alles ist in Weinen verwandelt, in Gefühle, dass sie nicht durchschauen kann zu der Wahrheit. Das ist sehr wichtig, deswegen diese Betonung, warum weinst du, was weinst du? Denn sie muss das begreifen im Herz und Herz bedeutet nicht Gefühl in der Bibel, es bedeutet Gefühl und Verstand, unsere Wahrnehmung. Und als sie nun guckt in das Grab, ach, Sie kennen, wir sind in Schwabenland, ja, ich bin, wie Sie merken von meiner Aussprache, schwäbischer Pfarrer, das merken Sie alle, ja, ja, und da sind der Störs im Schwabenland, und wer sitzt hinter die Störs, da sind die Frauen, die gucken, was losgeht in die Welt. In Mannsheim haben sie geguckt, wo mein Sackel sein Geschäft macht. Ja, ja, aber der war ein freischaffender Künstler, ich habe keinen Einfluss über das. Sie guckt die Neugierigkeit des Frauen, Eva, Eva. Schau das Obst an und das Obst werde immer größer sein und die Augen werde immer größer. Die Neugierigkeit der Frauen, denn der Satan hat gewusst, wer die stärkere Geschlecht ist. Ich habe das auch gelernt zu Hause, ich habe zwei ältere Schwestern, die lang über mich geherrscht haben. Ja, er weiß die Neugierigkeit und dann Eva nimmt und was tut der Starke? Adam sagt, aber was? So was tut man nicht. Der Herr hat's gesagt, nein. Sie nimmt, gibt und der Adam nimmt, ja. Ohne ein Wort. Wir Hampelmänner, hm? So ist das, ja. Ich habe die Mehrzahl hinter mir heute, 70% Frauen hier. Ja, ja.
Sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Schau jeder Satz und jedes Bild an. Zwei Engel, warum? Ist es ein himmlisches Ereignis? Bruder Schäfburg, das haben Sie nie erlebt bei Beerdigung.
Nach der Beerdigung, nach der Predigt geht der Sarg langsam auf. Der Tote steht auf. Man holt ihn aus dem Grab. Er kommt sie entgegen, gibt ihnen die Hand und sagt, ja, Herr Pfarrer, nicht schlecht gepredigt, nächstes Mal machen Sie besser. Na, das haben Sie nie erlebt, ja? Ich auch nicht. Es ist ein himmlisches Ereignis, die Auferstehung. Die erste Verkündiger sind Engel, nicht Menschen. Dann kommt es zu den Menschen. Zwei Engel in weißen Gewände sitzen. Warum weiße Gewände? Die sind rein. Warum sind wir mehr als die Engel, wie Paulus uns sagt? Denn die Engel wissen nicht, was Sündenfall ist. Und sie wissen nicht, dass wir den gekreuzigten Herr brauchen. Sie beten den Schöpfergott an. Die sind nicht gefallen. Sie brauchen kein Kreuz. Wir brauchen Kreuz. Wir wissen, was der Gekreuzigte ist. Und das macht uns mehr als die Engel. Und wir werden auch weiße Wände tragen. Aber ganz anders weiß als die Engel. Denn unseres werden in Blut reingewaschen sein. Durch sein Kreuzes Blut. Zeichen der Erwählung von Josef über Samuel. Bis die vier Knechte, die werfen den Los um Jesu Gewand, als Jesus gekreuzigt ist. Das bedeutet, der Segen, das Heil wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen gehen. Eine zu Haupten und eine zu den Füßen. Warum? Er ist leiblich auferstanden. Das ist nicht eine geistige Sache allein. Diese heidnische Vorstellung, der Geist geht gleich in den Himmel zu Gott und der Körper bleibt. Nein, so ist es nicht. Leib, Geist und Seele sind hebräisch, biblisch nicht zu trennen. Hier ist der ganze Leib auferstanden werden. Und die sprachen zu ihr, Weib, ich bleibe bei der alten Übersetzung. Weib, was weinst du? Immer wiederholt, was weinst du? Und wissen Sie warum? Ich habe das gelernt, die erste Woche in meiner Gemeinde in Malmsheim. Da kam meine Beerdigung. Und ich bin ein bisschen ein Eiferer auch. Und was habe ich getan? Wumm, ich war gleich da. Ohne zu warten. Ging gleich hin. Und da war der Frau verwandelt in Weinen. Ich versuchte, sie Trost zu bringen. Ich könnte sie überhaupt nicht durch diese Weinen, diese Tränen, die ihre Sicht der Dinge überdeckt, durch ihre Gefühle, sie könnten nicht wahrnehmen, den Tod. Das dauert sowieso Jahren, bis man das ganz wahrnimmt. Und so ist es diese ständige Betonung, warum weinst du? Einmal, weil die Weinen in Freude verwandelt sein soll. Denn Jesus ist auferstanden, der hat keinen Grund zu weinen. Aber anders, das Weinen, weil sie steht für die größte Geheimnis in die Menschheitsgeschichte. Dass dieser Jesus von Nazareth leiblich auferstanden ist mit einem neuen Leib als Zeichen der neuen Schöpfung. Er ist Gott. Und sie muss das begreifen, nicht nur mit Gefühlen. Und was haben wir heute unter uns so häufig beide? Gefühlsdüselei, die ist sehr Mode, man spielt auf den Herzen, die Gefühle herzen, ja. Und alles wird Gefühlsduselei, das hat mit unserem Glaube wenig im Sinn. Und dann geben die akademische, intellektuelle Predigt, die unser Herzen im wahrsten Sinn nicht treffen. Richtige Predigt, richtige Erkenntnis umfasst das ganze Person. Sein Verstand und sein Gefühl, und das ist biblisch das Herz. Die Weinen verblendet sie von Denken, von Sicht, Sehen, der Sehkraft. Deswegen die Betonung, wein, warum weinst du? Auch, weil dies kein Grund zu weinen. Denn das ist ein Freudeereignis, er ist auferstanden. Es gibt beide Auslegungen, beide sind richtig. Die sprachen zu ihrer Frau, was weinst du? Sie sprach zu ihnen, sie haben meinen Herr weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt hat. Immer wieder das Gleiche. Ich muss Christus finden. Ich muss bei Jesus sein, auch wenn er tot ist, bei seinem Kreuz. Ohne dass sie dann weiß, dass er Gott ist. Und wenn sie das braucht, ohne dass sie noch nicht weiß, dass er wirklich Gott ist mit seiner Auferstehung, wie bitter nötig wir das haben. Denn wir wissen, der ist leiblich auferstanden. Und er hat die Vollmacht gegen Gottes Ferne, Sünde, gegen Tod und gegen Gericht, welche er auch am Kreuz genommen hat. Mein Sünde, mein Tod und mein Gericht. Es gibt keine andere Antwort.
Gibt jemand hier, der glaubt, dass er in den Tod gehen kann und dann eine Antwort gegen den Tod? Dann er irrt sich gewaltig. Der Tod macht uns sprachlos. Nebenan, das ist ein Grund, warum Jesus so wenig am Kreuz redete. Zu zeigen, er übernimmt auch die Sprachlosigkeit gegen den Tod, den geistigen Kampf dagegen für uns.
Aber natürlich in diese sieben letzten Worte spricht der Bände. Ich empfehle euch alle, mein lieblingster Komponist Joseph Haydn,
steht in der Bibel, nicht wahr? Heiden und die Juden, ja? Heiden, sieben letzte Worte, dies gewaltige, tiefsinnige Musik, ein sehr, sehr kreuzesfrommer Mann. Ich brauche nicht Schutz und Bach empfehlen, die sind bekannt hier.
Und als sie das sagte, wandert sie sich um. Und wen sieht sie da? Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Wie soll sie nicht wissen, dass es Jesus ist? Er hat sein auferstandener Leib.
Sie kennt ihn inwendig und auswendig, weil sie Jüdin ist und sie hat eine Binde über die Augen. Und diese Binde muss weggenommen von allen Juden. Glauben Sie, dass nur die Juden eine Binde über die Augen? Dann sollen sie versuchen zu predigen in manchen Gemeinden hier. Ah, bei Jaffin gab, denen, die immer diese Bibelspruch genommen, wer harret bis ans Ende. Das bedeutet, wer sein Konfirmandenunterricht hat bis ans Ende und die Geschenk hat, dann ist man selig und braucht nicht mehr in die Kirche gehen. Ja? Diese Auffassung. Wir haben eine viel dickere Binde über unsere Augen hier in sogenannte christliche Abendland als unter die Juden jetzt heute. Ein Rabbiner, der gegen die Juden steht, die Juden, die an Jesus glauben, hat gesagt, in den letzten 19 Jahren sind mehr Juden zum Glauben gekommen an Jesus, und das ist ein Wunder nach Auschwitz, als in die 1900 Jahre vorher. Und Sie werden das auch als Mitthema, ja. Das ist ein endzeitliches Zeichen, aber das werden Sie genügend andere Leute, die besser darüber informiert sind, euch weiter zu informieren. Die Binde über die Augen in christlichem Abendland ist sehr fest. Sehr fest. Ich habe eine kleine Erweckung in Mannheim erlebt, aber es ist fester Boden hier. Und das hat sicherlich mit Schuld zu tun, das hat sicherlich mit, was wir an die Juden getan hat, zu tun. Warum wir wenig Erweckung haben. Und das, wie der Kantlack das gesagt, dass zu wenig Buße getan, in die tiefe Buße getan war. Das kommt immer zu einer Zeit, zu Gottes Zeit, nicht zu unserer Zeit. Aber gerade der Schuld ist die größte Möglichkeit. Denken Sie an Paulus. Wer hat größere Schuld als er? Und er hat die größte Gnade von Gott erlebt. Wenn Buße vorhanden ist. Aber wer redet von Buße heute? Das ist ein Fremdwort geworden. Man stellt Buße so vor in die Gemeinden. Mit der sauren Blick und die Welt auf sich tragen. Buße ist Freude. Franz von Assisi, einer der größten Christen, hat gesagt, ich predige nur Buße. Deswegen bin ich freudevoll. Ich gebe meine ganze Schuld Christus. Ich erkenne die Wahrheit bei mir selbst und ich gebe das ihnen alles über und ich sage das auch in meinen Predigen und deswegen lebe ich auf Freude.
Und wie viele Leute suchen immer ein Sündenbock? Damals war ich die Juden. Kann sie sagen, was das heute ist? Das habe ich in Malmsheim erlebt. Sehr früh im Amt. Eine Frau kommt zu mir in die Gemeinde, in meine Sakristei nach dem Predigen, sagt, Herr Pfarrer, das war ein Predigt. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Das war ein Predigt. Ich gucke sie an. Sie sagt, genau was meine Schwiegermutter braucht zu hören. Ja, so ist das. Diese Sache geht weiter. Schauen Sie die miserable Leistung der deutschen Fußballmannschaft. Ich war Fußballlehrer, ich verstehe was von Sport. Miserabel. Die waren glücklich, so weit zu kommen, wie sie gekommen sind. Und dann sagt dieser sehr gute Spieler, Berdy Fuchs, das Problem ist bei den Schiedsrichtern. Man muss immer einen Sündenbock hier haben. Und in Russland, wer ist schuldig? Die Juden sind schuldig. Die sind unsere Schuld. Das hört man heute wie im Dritten Reich. Wann werden die Christen endlich lernen, die Schuld aus ihren eigenen Augen zu nehmen? Ich habe als Jude das gelernt. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, David, was sie hat mich gut gekannt. Wenn du Problem hast, das kommt immer von dir. Sie hat dir Sohn gut gekannt, ja? Suche die Schuld immer bei dir selbst. Und das ist christliche Abendland, wo Jesus das gepredigt hat. Und ich bin als Jude damit erzogen, immer das Problem bei mir selbst zuerst zu suchen und nicht bei den anderen. Einmal, als mein Deutsch noch schlechter war, habe ich gepredigt. Wir müssen den Balkon aus unseren eigenen Augen entfernen, bevor wir den Splitter bei den Nächsten suchen. Aber so dick und gewaltig ist das, ja? Und dann kommt die Begegnung mit Jesus. Jesus, Frau, Weib, was weinst du? Immer wieder, dreimal wiederholt. Diese Überdeckung, ihre Sicht, Sehkraft ist Sicht, Geistkraft. Im Alten Testament, der Prophet ist der Seher, Samuel. Warum weinst du? Wen suchest du? Sie sucht den Gekreuzigten und findet der Auferstandenen. Und jetzt kommt die faszinierendste Sätze in diese ganze Sache. Sie meint, es sei der Gärtner und sie hat absolut recht.
Das hat Luther nicht gewusst, das hat Calvin nicht gewusst. Wie habe ich das gelernt? Von der Malerei. Denn es gibt eine Tradition in der Malerei, ich habe Kunstgeschichte studiert, die geht zum Mittelalter zurück bis zum 17. Jahrhundert Jesu als Gärtner. Nicht Gärtner, aber in die vorläufige Sinn. Denn was tut ein Gärtner? Er trennt Kraut von Unkraut. Auch ins Gericht. Und es gibt zwei Gärten in der Bibel. Der Garten des Tränen, Gethsemane, und Maria Magdalene befindet sich in ihrer Gethsemane, ihr Garten des Tränen. Was weinst du, Weib? Und sie wird jetzt begegnen der Paradiesgarten, Christus der Auferstandenen. In jedem Sinne des Wortes hat das mit Garten zu tun. Als ich das erst entdeckt habe, durch Kunst, und das verkündigt, da war ein Gärtner in die Publikum, der fing zu weinen an. Und das ist richtig, ja, er denkt, der gehört mir auch, ja, der ist Gärtner, wie ich. Aber ganz anders Gärtner als die normale Gärtner. Kraut und Unkraut trennt er. Der Weg von der Garten des Tränen, Gethsemane, wo Maria befindet, zu der Garten Paradies, wo sie Jesus jetzt begegnet. Ich sage euch eines von den Schrift. Nur wer durch den Garten des Tränen geht, wird zu der Garten des Paradies kommen. Wie kommen wir in Himmelreich? Steht mit Hallelujas. Niemals. Was tut er, wenn wir hinauf? Er wäscht unsere Tränen weg. Steht deutlich, lesen Sie in der Bibel. Suchen in den Schrift. Er wäscht den Tränen weg. Und das ist genau, was hier passiert. Er wäscht den Tränen weg. Vor sie, der Paradies sieht, ohne dass er natürlich direkt in den Paradies kommt. Und spricht, Herr, hast du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr Maria. Na, es gibt zwei Wurzel für das Wort Maria. Die katholische Kirche hat eins genommen, die evangelische, die andere, die sind beide richtig hier. Und es hat nur mit Maria in dieser Lage, bitterer und unsicherer. Maria ist total unsicher, sie tappt in Finsternis, so fängt das an. Mit was sie zu tun, mit wem sie zu tun hat. Und sie ist verwandelt in bittere Tränen. Fürchte dich nicht, Maria, du Bittere, du Unsichere. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei dein Wesen, bei dein Namen, du Bittere, Unsichere, gerufen. Du bist mein. Und das passt gerade hier. Wer heißt Maria hier? Bitte Hände zeigen. Jetzt wissen Sie, haben Sie das immer gewusst? Ja, das ist gut. Um Rosemaries, wie meine? Ja, das passt auch gut. Ja, gut, okay. Da wandelt sie sich und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni. Das heißt Meister, das ist die schlimmste Beleidigung, die es überhaupt geben kann. Aber wer weiß das? Man sagt, oh, Rabuni. Sie trifft den lebendigen Gott und gibt ihm einen menschlichen Titel, die Bruder Schäffbuch und ich auch habe. Und wir sind nicht Gott, bestimmt nicht. Aber sie hat recht. Rabuni ist ein Titel, Schriftgelehrter, Schriftkenner. Sie sagt nicht, du, unser König, du, unser Messias. Nein, sie sagt das nicht. Sie sagt Rabuni, aber sie hat recht. Wissen Sie warum? Jesus war immer ihr Rabuni, ihr Meister. Er hat sie aus dem Dreck geholt. Psalm 40, auf sicheren Boden gestellt. Orientierung und Sinn gegeben. Und das tut er jetzt. Und er wäscht diese Tränen weg, wie er unsere Tränen abwäschen wird in sein Reich. Er ist ihr Rabuni. Das heißt Meister, spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an. Na, ich meine, jeder gute Vater muss sagen, wenn er nicht was weiß. Oder, Bruder Schäppburg, wenn wir nicht was wissen, dann sagen wir das, oder? Wir sagen nicht, als ob wir unfehlbare Päpste sind, wir sagen, ich weiß nicht. Hier ist eine Sache, die ich nicht weiß. Ich weiß nicht die Beziehung zwischen diesem Satz, und wenn jemand mir das sagen kann, das soll er probieren. Probieren, sage ich. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Ich verstehe das in Bezug zu dem nächsten Satz, aber nicht zu diesem Satz. Now, es gibt zwei Auslegungen, die ich kenne. Eine ist oberflächlich und die andere ist tiefsinnig. Beide sind falsch. Die oberflächlich kommt von Tizian, einer der größten Maler des christlichen Abendlandes, und zwar der Superschule von einer der größten aller christlichen Maler, Giovanni Bellini. Dürer hat gesagt, niemand malt besser als Bellini, er hat recht. Auf dem Niveau von Rembrandt und so weiter. Tizian, aber sein Schüler, ist nicht ein Bellini, er ist kein Glaubensmann. Und er malt ein Bild hübsche Frau und Jesus. Nolle mit angeregt, rühre mich nicht an. Und sie
nimmt ihr Hand raus in Richtung Jesu Kleid und wendet sich weg von ihr. Was für ein dummer Auslegung, das gehört in die Bildzeitung, nicht in große Kunst, das ist die Niveau. Jesus ist versucht von einer hübschen Frau. Erstmal, Jesus ist nicht, er überwindet jede Versuchung, als er in Fleisch und Blut war, aber jetzt hat er ein Lichtleib und ist auferstanden. Der allmächtige Gott wird nicht von einer Frau versucht werden. Das ist sehr schöne Kunst, aber nehmen Sie es nicht ernst. Schauen Sie nur die schöne Bild, aber theologisch unsinnig. Aber die viel tiefere Sinn ist, rühre mich nicht an, Maria, denn das ist ein Geheimnis, das dir nicht jetzt gehört. Das ist die Geheimnis des Himmelreichs, der neue Schöpfung. Du darfst das sehen, du darfst das im Wort wahrnehmen, aber du darfst nicht bis in Fleisch hinein. Das ist eine tiefsinnige Auslegung, aber ist falsch. Denn es gab einen, der genau das getan hat. Und Jesus sagt, tu das. Und wer ist das? Thomas. So, wo ich das verstehe, gib jemand, der eine Antwort hat. Vielleicht Bruder Schäfburg sagt mir nachher, wenn er kennt eine Auslegung. Ich kenne keine. Wo ich kenne eine Auslegung, ist hier. Aber geh hin zu meinen Brüdern. Geh hin zu meinen Brüdern. Das bedeutet, wir haben unter unseren Frommen manche Leute, die so beschäftigt sind, dass sie weiterkommen in der Heiligung, dass es zur Selbstsucht wird. Sie sind so selbst mit sich selbst beschäftigt, mit ihr Glaube, dass es zur Erbsünde wird. Das bedeutet, was habe ich davon? Das ist Erbsünde. Und sie geben nicht weiter und sie denken nicht an die Brüder und Schwestern, nur dass ich selig wird. Maria weiß jetzt alles, was sie wissen muss. Jetzt ist die Zeit, weiterzugeben. Eine wahre Glaube, immer. Die große Gläubige war große Beter, sehr innig. Und dann gleich aus das die Kraft der Verkündigung, die Kraft der Weitergeben. Und jetzt hat sie alles gekriegt, was überhaupt ein Mensch erleben kann. Der Erste, der Auferstandene als Mensch. Der Erste, der Auferstandene Christus erlebt. Und sie weiß, um was es geht. Jetzt ist die Zeit, weiterzugeben. Das war eine alte Gefahr in zwei Spalten der Pietismus, die jetzt überwunden ist. Es gab einen Pietismus, der die Heiligung, oder zum guten Teil überwunden, wo die Selbstheiligung in den Mittelpunkt gestellt, die immer von Wort, immer innerer, Maria, Martha, Schwester als Vorbild und dann die missionarische Christentum. Und die Tatsache ist, beide gehören zusammen. In die großen Gottesknechte, im Mittelalter, Luther, bis in die modernste Zeit, die großen Missionare waren auch große Beter. Und die Kraft des Mission kommt aus der Stille zu Gott werden. Und deswegen ist stille Zeit so wichtig. Aber Maria weiß jetzt genug. Jetzt soll sie weiter sagen. Gehe hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, meinen Brüdern, Jesu Brüder, den neuen Bund, das neue Hause Israel in ihn, in sein Kreuz und Auferstehung. Gehe hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wie kam Antisemitismus in lutherische Deutschland? Das kann ich nicht verstehen. Denn wer ist sein Vater? Und wer ist sein Gott? Das ist der Gott Israel. Wie könnte eine Aufruhr gegen die Juden gewesen sein und diese total kirchliche Lüge über Judas? Man sieht ihn immer mit einem Geldbeutel. Judas hat nicht das geringste Interesse an Geld, aber nicht das geringste Interesse an Geld. Wie viel Silberstück hat Judas gekriegt? Wir haben ein paar Leute hier, die was mit Geld zu tun haben. Wie viel? 30. Und wie viel hat die erste Friseuse, der Lila, für den kurzen Schnitt von Simpson gekriegt? 1.100. Und was tut Judas mit diesem sehr billig verkauften Jesu? Er schmeißt das Geld weg und hängt sich auf. Warum? Er hat sein Geld. Wenn er tut es um Geld, dann muss er davon gehen und sagt, ja, ich habe mein Geld. Judas ist ein Zelot. Er weiß, Jesus hat Vollmacht. Mein Wille geschehe, befreie uns von den Römern. Wir haben genug von den Römern. Wer mit mir die Hände in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Wissen Sie, was mein Bild das ist? Ein Mitkämpfer. In die Schüssel taucht, ein Kämpfender, ein Eifender. Und das ist Judas und dergleichen. Alle wollten die Befreiung von den Römern. Wir haben Hunderttausende verloren. Außer die Sadduzäer, die mit den Römern verpaktet und reich und glücklich waren im Allgemeinen. Aber Judas treibt es auf den Extrem.
Er zwingt Gott, sein Wille zu tun. Wenn du nur genug glaubst, dann wirst du geheilt sein. Zwingen Gott, seine Wille zu tun. Israel soll alle die Waffen niederlegen, als gute Christen, was sie nicht sind. Ja, die Waffen alle niederlegen und Gott wird dann kommen und für denen kämpfen. Reiner Unsinn, das ist Versuchung. Im höchsten Grad, mein Wille geschehe. Du tust, was ich will, wann ich will und wie ich will. Wenn Jesus wiederkommt, der wird Israel entmächtigen und er wird für Israel selbst kämpfen. Bitte, versuchen Sie nicht unseren Gott. Er hat uns gelernt, dein Wille geschehe zu beten. Und er weiß, warum er das uns gelernt hat. Nicht mein Wille geschehe. Und ich rede aus Erfahrung. Ich habe eine schreckliche Krankheit für 6 Jahre. Gehirnhautblutung, Aneurysmen. Wir haben 4 Krankenschwestern unter uns. Sie wissen, wie lebensgefährlich das ist. Ich habe niemals gebetet, heile mich, Herr. Ich bin kein Heide. Ich habe das Recht zu beten, heile mich. Wenn es dein Wille ist. Aber dein Wille geschehe und ich meine dein Wille. Aber ich habe das nie gebetet. Ich habe nur gebetet, gib mir die Kraft, deine Wille anzunehmen. Und der Herr hat mich geheilt. Und es war eine Wunderheilung. Sondergleichen. Denn ich habe die ganze Zeit Aspirin genommen. Ich habe nicht gewusst, das ist Gehirnhautblutung. Krankenschwester wissen, Aspirin fordert den Blutung. Ich sollte längst tot sein. Aber ich bin normal. Mindestens so normal, wie ein Jaffin sein kann. Ja.
Maria von Magdala geht und verkündigt den Jungen, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir getan. Ich lasse mich nicht in Streit über Nebenthemen. Mit Bruder und Schwester am Ende der Tag. Nebenthemen, Kindertaufe, Erwachsenentaufe, Nebenthemen, dürfte Frau und Pfarrer sein oder nicht. Denn dieser Text sagt ja und sagt nein in die gleiche Satz. Die sagt ja, Frauen dürfen das tun, denn wer ist die Erste, der verkündigt die auferstandene Christus? Das ist Maria Magdala. Und was für eine größere verkündigenden Botschaft hat man als das? Aber was tut sie? Sie geht zu den Jungen, zu den Männern, dass sie das weiter tun. Sie können eins nehmen oder die andere nehmen. Ich nehme beide nicht. Ich bleibe total neutral. Mir ist total egal, ob es Frauen verkündigen oder nicht verkündigen. Ich würde sagen, ich würde lieber ein gläubiger Mann. Aber gegeben der Wahl zwischen ein gläubiger Frau, wie Bärbel Wilde, die in meiner Gemeinde gepredigt hat, und ein nichtgläubiger Mann, werde ich lieber ein gläubiger Frau. Zuerst geht es um, was gepredigt ist. Und die zweite Sache ist, wer predigt. Aber Sie können es nehmen, wie Sie wollen. Das Text geht in beide Richtungen. Wenn sie in beide Richtungen geht, das bedeutet, es ist ein Randthema. Ich streite mit niemand über Randthema, nur wenn Sie wollen mit mir streiten. Und dann habe ich Antworten. Ja, ich bin sehr lutherisch und das werden alle merken, mit Taufe, Abendmahl und so weiter. Dann aber ich streite mit dieser, ich gehe zu allen möglichen Gruppen, die leben in die Nachfolge, nüchtern in die Nachfolge des Kreuzes und des Auferstehung. Und ich erlebe auch was sehr interessant, darf ich am Schluss, weil wir reden viel über Juden, die zum Glauben kommen, viel katholische Christen sind unwahrscheinlich offen jetzt für das Evangelium. Türen machen werden für mich aufgemacht in katholischen Gemeinden, die wollen wissen über Jesus im Alten Testament. Ich predige selbstverständlich nicht Papst Maria und so weiter. Ich bin so lutherisch, wie man sein kann. Hier sehen wir die Sinnbild unserer Kirche und unserer Gemeinde. Prüfen Sie die Kirchen und Gemeinde an, Maria von Magdala. Und am Schluss, liebe Bruder und Schwester, prüfen Sie sich selbst an Maria von Magdala. Wenn Sie wirklich Orientierung suchen von Christus und Christus allein, nicht von Philosophie, nicht von Zeitgeist, nicht von dieses oder jenes, sondern von sein Wort, von sein Kreuz, dann sind Sie auf dem Weg zu des anderen Garten, der Paradiesgarten, der Garten sein Reich. Amen, wir heben uns zum Gebet. 1 Minute zu lang gepredigt. Ja, okay. Ja, Herr Jesus, wir beten hier für Bruder Schäfbuch, für alle, die hier Mitarbeiter sind, für alle, die hier anwesend sind und für denen, die sollen anwesend sein. Gib denen immer die Kraft, nur auf dich zu schauen, auf dein Heilswege für uns, wo wir wahre Orientierung kriegen, nur von Kreuz und von Wort, das Wort, das in dir Fleisch geworden ist.
Wir danken dir für diese schrecklichen Wege, die du gehen musste, wegen unser Totalversagen, die Totalversagen deiner Jünger durch die ganze Passionszeit. Unser Heil kommt nicht von unserer Frömmigkeit, von unseren Werken, von unserer Geistesgabe. Unser Heil kommt von deiner Frömmigkeit, von deinen Werken, von deiner Geistesgabe. Wir loben dich und wir preisen dich. Du bist der allmächtige und barmherzige Gott. Amen.